ARD.
SWR Kultur. Forum.
Von Bonn nach Berlin hat sich der Umzug der Hauptstadt gelohnt. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Vor 25 Jahren, am 1. Juli 1999, fand die letzte Sitzung des Deutschen Bundestages in Bonn statt. Der Umzug aus der alten in die neue Hauptstadt war logistisch, historisch, kulturell und natürlich politisch eine riesige Herausforderung. Die neue Zeit nach der Wiedervereinigung wurde von großen Erwartungen begleitet, aber auch von Ungewissheiten. Die historischen Lasten und die neuen Aufgaben Deutschlands mussten in der Berliner Republik noch zusammenfinden. Wie und wie gut das gelungen ist, darüber diskutieren in diesem Forum auf SWR Kultur Matthias Heine, Journalist bei der Welt, Birgit Homburger, ehemalige Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und Hartmut Palmer, Autor und Journalist. Vor 25 Jahren also begann ein aufregendes Jahr. Eine Regierung verlässt die Hauptstadt und sucht sich eine neue. Am 19. April 1999 wurde das Reichstagsgebäude nach vierjähriger Umbauzeit feierlich dem Bundestag übergeben, der die Sommerpause zum Umzug nutzte und Anfang September dort seine Arbeit aufnahm. Herr Palmer, Sie waren damals, man kann das so sagen, einer der Stars unter den Politikjournalisten. Der Spiegel, für den Sie schrieben, war das Leitmedium. Heute mit etwas über 80 Jahren schreiben Sie Politik-Krimis. Sie sind damals der Regierung vorausgeeilt, von Bonn nach Berlin, gleich nach der Wende. War das für Sie absehbar, dass Berlin wieder Hauptstadt werden würde?
Also für mich war das eigentlich, obwohl ich Bonner bin, von Anfang an normal. Ich war sehr verwundert über die Diskussionen, die darum entstanden, und wiederum auch nicht verwundert, weil ich natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier in Bonn ständig in Diskussionen verwickelt wurde, die es nicht verstehen konnten, dass ich plötzlich für den Umzug nach Berlin war. Das war also eine höchst anrüchige Komplizenschaft, wurde mir dann nachgesagt. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es richtig war, das zu machen, wenngleich der Umzugsbeschluss selbst, wenn ich das auch gleich sagen darf, aus meiner Sicht sehr deutsch und ein ziemlicher Wahnsinn war, weil es war keine Umzugsentscheidung, die da vollzogen wurde, sondern eine Regierungsverdoppelungsentscheidung. Und das halte ich nach wie vor für Blödsinn.
Frau Homburger, der Ball geht gleich an Sie weiter, weil Sie waren damals Parlamentarierin, haben mit abgestimmt. Als FDP-Politikerin aus Baden-Württemberg saßen Sie damals im Parlament. In den Protokollen des Parlaments liest man, dass Ihnen der Wechsel von Bonn nach Berlin etwas zu schnell ging. Gemeinsam mit den Abgeordneten anderer Fraktionen wollten Sie noch ein paar Jahre in Bonn bleiben. Im Nachhinein betrachtet, ging es wirklich zu schnell nach Berlin?
Die Frage, ob das zu schnell war am Ende, das ist relativ schwer zu beantworten. Genauso schwierig, wie damals die Entscheidung war, aus meiner Sicht. Ich persönlich war mit vielen anderen, vor allen Dingen auch jüngeren Abgeordneten, der Meinung, dass wir das Geld damals in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit und natürlich auch in einer Umbruchzeit, also dieser Vereinigungsphase, wo es auch viele Aufgaben gab, soziale Vereinigung, wirtschaftliche Vereinigung, Infrastrukturaufbau in den neuen Bundesländern und so weiter, dass man das Geld besser erstmal schwerpunktmäßig da reinsteckt und den Umzug dann später vollzieht. Ich war auch grundsätzlich gegen den Umzug, aber das ist 91 entschieden worden und diese Entscheidung steht dann einfach. Sie war zwar knapp damals im Deutschen Bundestag, aber eine solche Mehrheitsentscheidung ist dann einfach auch zu akzeptieren, vor allen Dingen auch deshalb, weil mit dieser Entscheidung jeder hat leben können. Ja, es ist ja nichts weiter passiert, auch wenn die Debatte seinerzeit extrem emotional war und voller gegenseitiger Vorwürfe auch. Und ich hatte so als junge Abgeordnete so ein bisschen den Eindruck, für manchen geht die Welt unter, wenn die Entscheidung in die eine oder die andere Richtung fällt.
Herr Heine, um gleich mal eine entscheidende Frage zu stellen. Bonn galt als Provinz, Berlin als die Stadt, wo das wirkliche Leben spielt. Raus aus der rheinischen Gemütlichkeit, rein in die Realität. So haben damals viele argumentiert. Ist Berlin wirklich das bessere Bonn?
Ja, also diese Hoffnung, dass man gewissermaßen aus dem Raumschiff Bonn in eine geerdetere Metropole umzieht, die haben sich nur teilweise bewahrheitet. Es ist ja so, dass heute Berlin geschafft hat, wie alle Hauptstädte nahezu der gesamten Welt, wieder als so eine Art abgehobener Wasserkopf zu gelten, der irgendwie so ein bisschen finanziell gut ausgestattet über dem Rest der Republik schwebt. Ob das wahr ist oder nicht, das mag ich nicht zu entscheiden. Ich halte es für etwas übertrieben. Aber diese Hoffnung auf eine geerdetere, volksnahere Politik hat sich gerade in Berlin nicht bewahrheitet. Und es hängt sicher auch mit anderen Entwicklungen zusammen, zum Beispiel auch mit der Entwicklung, die dann die Medien hier genommen haben und die Hysterie, die die Medien und die Behandlung politischer Themen in den Medien in die politischen Prozesse in den letzten 25 Jahren hineingebracht haben. Es ging halt alles schneller, es war konzentrierter, es gibt hier eine geballtere Medienpräsenz und größere Konkurrenz, weshalb dann eben gerne auch mal eine Mücke zum Elefanten aufgeblasen wird. Dazu kam dann auch noch das Internet, das diese Beschleunigung noch weiter erhöht hat. Und insofern, ja, haben sich die Hoffnungen nur zum Teil erfüllt, wenn überhaupt.
Man muss sich das nochmal versuchen vorzustellen. Also der Beschluss, umzuziehen, lag nun ein paar Jahre zurück und nun wurden tatsächlich die Kisten gepackt. Das ging Hand in Hand mit der Wiedervereinigung. Der Kalte Krieg war vorbei, endgültig, wie man damals glaubte. Und auch Berlin musste sich neu orientieren, vom Anhängsel des Westens, der eine Teil, von der Hauptstadt der DDR, der andere. Was war das für eine Stimmung damals?
Ich kann nur sagen, ich war in beiden Hauptstädten ja als Journalist unterwegs. In Berlin war eine überschwängliche Euphorie und in Bonn herrschte ja eine überschwängliche Depression. Und beides war übertrieben. Unterm Strich gesehen hat sich herausgestellt, dass Bonn von dem Umzug mehr profitiert hat, glaube ich, als Berlin. Bonn hat allein 1,4 Milliarden, 1 Milliarde 437 Millionen vom Bund für diesen Umzug bekommen. Dazu eine völlig neue Beamten- oder Bevölkerungsstruktur. Nach der Privatisierung der Bundespost in Telekom, Post, Deutsche Post und Postbank sind 25.000 neue Arbeitsplätze hier in Bonn entstanden. Und es ist die UNO hier in Bonn angesiedelt worden, dass Bonn jetzt auch eine UNO-Hauptstadt ist. Das alles hat man möglicherweise in der Gesamtrechnung nie so richtig drauf gehabt. Und die Bonner waren immer sehr gut im Jammern über den Verlust der Hauptstadt. Und die Berliner waren genauso jammervoll, wenn sie sagten, die Bonner nehmen uns alle die Zukunft weg. Ich glaube, unterm Strich hat Bonn gewonnen. Und Berlin muss jetzt sehen, wie sie damit fertig werden.
Die haben sich also ihren enttäuschten Lokalpatriotismus mit einer ordentlichen Mitgift bezahlen lassen.
Das kann man so sagen, ja.
War Ihnen das klar, Frau Homburger?
Ja, das war klar und das war einer der Gründe, warum ich auch mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden war. Ich war dafür, dass man eine klare Entscheidung trifft, entweder Bonn oder Berlin, eins von beiden. Und nicht so eine Doppelstruktur. Das ist ja vorher auch schon angeklungen. Genau das ist nämlich jetzt passiert. Wir haben Doppelstrukturen. Wir haben nach wie vor Ministerien, die ihren ersten Sitz in Bonn haben. Alle anderen haben einen zweiten Sitz in Bonn. Ich war zufällig am Wochenende in Bonn und habe mir so die alten Gebäude, dieses alte Regierungsviertel damals angeschaut und dachte, mit wie wenig Platz man damals auskam und wie konzentriert das alles war. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann haben wir auf der einen Seite nach wie vor Strukturen in Bonn und wir haben eben auch diese Regierungsstruktur und Parlamentsstruktur und den Bundesrat hier in Berlin. Und das Ganze ist in einer Dimension gewachsen, die ich für völlig überzogen halte. Und die meines Erachtens nicht gut ist.
Wie reagieren die Berliner darauf, Herr Heine? Ich meine, Hauptstadt zu sein und gleichzeitig doch irgendwie noch Bonn als Konkubine im Bett zu haben, das ist ja auch nicht das Ideale.
Ich glaube, über Bonn macht sich kaum jemand Gedanken und diese Doppelstrukturen, die es noch gibt, die sind auch zumindest dem normalen Berliner und selbst dem Medien-Berliner, also mir und anderen, gar nicht mehr so präsent. Ich kenne Bonn nun ganz gut, weil ich da Freunde habe und staune immer, wie wohl situiert die Stadt aussieht im Vergleich zu Berlin. Andererseits würde ich den pessimistischen Blick von Herrn Palmer auf die Gewinne und Verluste von Berlin nicht teilen. teilen. Berlin hat auch enorm profitiert, nicht zuletzt im Kulturbereich, mit dem ich mich beschäftige hauptsächlich. Da sind ja unglaubliche zusätzliche Zuschüsse, Subventionen, auch im Zuge der Etablierung eines bundesweiten Kulturministeriums oder Kulturstaatssekretären, sind ja nach Berlin gelenkt worden in einem Maße, die Verluste, die dann aus so dem Wegfall von Subventionen, die es zu Mauerzeiten gab, erstanden sind, durchaus kompensiert haben. Es sind auch eine Menge zusätzlicher Arbeitsplätze entstanden für eine bestimmte Art von Medien, Kleinbürgerschicht, in der ich mich selbstkritisch mit diesem Ausdruck auch einordne. Da hat sich ja unglaublich viel getan. Wer davon sicher nicht so profitiert hat, sind ganz normale Berliner, so die unterhalb dieser, was heißt normal, unnormal bin ich auch nicht, aber die unterhalb dieser Schicht leben, die haben sicher nicht so davon profitiert, weil auch teilweise dann normale Industriearbeitsplätze, die es subventionsbedingt gab, sind teilweise ja weggefallen und beziehungsweise stark verringert worden. Aber wie gesagt, ganz so pessimistisch, zumindest was die Ergebnisse der finanziellen Verteilungskämpfe betrifft, würde ich Berlin nicht sehen.
Subventioniert wurde in Berlin die Kultur immer schon, und zwar zu Mauerzeiten mehr wahrscheinlich als heute. Insofern ist das durch den Umzug nicht besser geworden. Es ist eher gleich geblieben. In Bonn ist es so, dass es gibt also in der Stadt Bonn, obwohl sie so groß ist, nur wie Steglitz, eine Stadtautobahn, eine U-Bahn, eine Museumsmeile, ein ehemaliges Regierungsviertel. Es gibt Theater, es gibt eine Oper, also es gibt vielfältige Einrichtungen. Alle die kosten natürlich das Geld. Und früher war das einfach so für die Stadt Bonn. Wenn das Geld ganz knapp wurde, ging man zum Bund und sagte, wir brauchen Geld. Das ist natürlich heute nicht mehr möglich. Insofern entsteht für Bonn manchmal eine Situation der großen Enge und der leeren Kassen. Und hinzu kommt, dass der UN-Standort Bonn wurde erkauft mit einem Kongresszentrum, wo die Stadt Bonn einem Betrüger aufgesessen ist. Und die 300 Millionen sind immer noch jetzt sozusagen Schulden, die den Stadthaushalt belasten. Also dieser UN-Standort, der ja heute gerühmt wird als das neue sozusagen im Regierungsviertel, das Ersatzregierungsviertel, der hat die Stadt Bonn fiskalisch ganz stark belastet. Das steht fest. Aber trotzdem sage ich, bleibe dabei, unterm Strich hat Bonn trotzdem gewonnen, weil es insgesamt auch die Lebensqualität am Rhein, also ist nach wie vor geblieben, das nahe Siebengebirge, die Eifel, also alles als aufgewachsener Rheinländer liebe ich natürlich diese Gegend hier. Und was ich vorhin gesagt habe zu dem Umzug, da stimme ich mit Frau Homburger überein. Ich bin der Meinung, es wäre vernünftig gewesen, einen Schnitt zu machen zwischen dass das Parlament insgesamt nach Berlin geht, war völlig klar, der Bundesrat auch. Aber bei den Ministerien hätte man aus den administrativen Bereichen, die nur Administration machen und nicht hoheitliche Aufgaben, die hätte man trennen können. Man hätte in Bonn Bundesoberbehörden schaffen können, was auch zum Teil geschehen ist. Und damit kleine bewegliche Ministerien in Berlin gehabt. Das wäre auch ein Bürokratieabbau gewesen. Aber diese Chance wurde vertan. Ich weiß nicht, warum das nicht möglich war. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieses Modell das bessere gewesen wäre. Aber das ist vergossene Milch. Heute kann man darüber jammern, aber es wäre besser gewesen einfach.
Man kann sagen, es ist vergossene Milch, wenn man sagt, die Entscheidung ist definitiv und abschließend und für alle Ewigkeit so getroffen. Ich glaube, dass Parlamentsbeschlüsse auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer wieder mal einer Überprüfung unterzogen werden müssen, ob sie den aktuellen Bedingungen noch standhalten. Und vor dem Hintergrund, dass uns diese Doppelstrukturen bei der Regierung jährlich 9,2 Millionen Euro kosten, das ist, finde ich, schon auch eine Menge, sollte man sich mal Gedanken darüber machen, ob man nicht vielleicht doch an einem Punkt angelangt ist, wo man sagt, diese Überlegung, die es damals gab, gab, dass man da beide Teile, den Osten und den Westen, mitnehmen muss und da eben auch einen Konsens finden muss, ob das nicht eine Zeit ist, die überwunden ist. Und wo man jetzt heute sagen könnte, diese Doppelstrukturen werden abgeschafft. Gott sei Dank hat sich eines, was ich befürchtet habe, nicht bewahrheitet. Ich hatte so ein bisschen Sorge, wenn ein Teil der Ministerien ihren ersten Sitz in Bonn behält, dass wir dann zum Thema Kontrollfunktion des Parlaments ein Problem bekommen, weil man einfach zu weit weg ist. Das hat sich aber ziemlich schnell eingeregelt. Also da, wo Ministerien heute ihren ersten Sitz in Bonn haben sie trotzdem die politische Führung und die politischen Abteilungen in Berlin. Das heißt also, das politische Leben spielt sich tatsächlich in Berlin ab und insofern passt das. Vielleicht eine Einschätzung aus meiner Sicht zum Thema, hat Bonn oder hat Berlin gewonnen? Ich glaube, dass beide Städte am Ende davon profitiert haben und dass Bonn da schon auch eine interessante Entwicklung genommen hat, auch eine spannende Entwicklung genommen hat, ist ja vorher auch von Herrn Palmer dargestellt worden. Aber auch hier in Berlin, muss ich sagen, gibt es eine Lebensqualität. Und wenn Sie sagen, rund um Bonn hat man Naherholungsgebiet, das hat man hier auch. Wenn man mal rausfährt nach Brandenburg, nach Mecklenburg-Vorpommern, das ist alles ganz nah. Ja. Wunderbare Strukturen. Also auch hier gibt es solche Strukturen, wie es damals rund um Bonn gab. Und ich glaube, die Stadt hat sich einfach enorm entwickelt von damals bis heute. Und sie ist sicherlich, wenn man jetzt mal das vergleicht mit den anderen Hauptstädten in der Welt, sicherlich die Hauptstadt, die uns dann jetzt auch nach draußen repräsentiert. Das muss ich jetzt auch nach all den Jahren schon sagen,
mit
auch wenn
Sicherheit.
Ich selbst nach Bonn war. Die Wirkung Berlins im Ausland ist natürlich eine andere.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass man, um damit das darauf zu antworten, dass man gar nicht von der Frage, wie hat sich das auf Berlin insgesamt ausgewirkt, dass das schon mal etwas undifferenziert ist, weil es natürlich völlig unterschiedlich sich ausgewirkt hat auf das alte West-Berlin und auf Ost-Berlin. Also das alte West-Berlin hat mit Sicherheit hundertfach davon profitiert, auch wenn Sie natürlich recht haben, Herr Palmer, dass die goldenen Zeiten der 750-Jahr-Feier, als hier mit der Millionen-Gießkanne über den Kulturbetrieb alles verteilt wurde, natürlich nicht wiederkommen, aber es waren eben auch weniger Theater und weniger Kultureinrichtungen, die damals subventioniert wurden. Aber natürlich hat Berlin schon allein deshalb nicht nur durch den Hauptstadtbeschluss profitiert, sondern auch das, was dem Hauptstadtbeschluss voranging, nämlich der Mauerfall, die Tatsache, dass sie wieder ins Zentrum gerückt ist. Und in Ost-Berlin mag man das teilweise ein bisschen anders sehen. Auch da muss man, glaube ich, differenzieren nach Generationen. Es gibt eine ältere Generation, für die ganze Lebensentwürfe auf den Kopf gestellt, teilweise zerstört worden sind, die plötzlich damit leben mussten, dass ihnen Verlage, Institutionen, in denen sie arbeiteten, quasi unter dem Hintern dicht gemacht wurden und sie plötzlich mit 40, 50 irgendwie leben mussten, wo es weitergeht. Aber eine jüngere Generation, gerade im Medienbereich und in vielen anderen Kultur, die diese Chancen natürlich auch ergriffen hat und der sich Chancen eröffnet haben, die sie sicher nicht gehabt hätten, wenn alles so geblieben wäre. Also es ist wie alles immer ein bisschen vielfältig, weil man gar nicht von dem einen Berlin auch sprechen kann. Also das ist so groß wie der Unterschied zwischen West-Berlin und Ost-Berlin. In dieser Frage ist sicher genauso groß wie der Unterschied zwischen dem migrantisch geprägten Neukölln und der Lastenfahrrad-Bourgeoisie in Prenzlauer Berg, zu der ich gehöre.
Es ist mit Sicherheit auch so, dass wir, wenn wir das mal anschauen, das aufs ganze Land ja auch gilt. Das betrifft ja nicht nur jetzt Bonn und Berlin, sondern es ist ein Stück weit auch die Stimmung im ganzen Land. Ich will das mal aus dem Blick meiner Generation sagen. Diejenigen, die damals gerade fertig waren mit dem Studium, so wie ich, dann kam der Mauerfall. Das war eine spannende politische Zeit. Man war gerade mit dem Studium fertig, man wollte durchstarten. Man hatte alle Möglichkeiten. Und diejenigen, die im Osten damals groß geworden waren, die hatten eine ganz andere Perspektive. Die hatten teilweise ihr Studium abgeschlossen, konnten aber damit überhaupt nichts mehr anfangen. Weil was fängst du an mit einem Lehramtsstudium, mit Marxismus, Leninismus im vereinten Deutschland oder vielen anderen Studiengängen? Ja? Das hat nicht die Ingenieurswissenschaften betroffen, aber eben viele sozialwissenschaftliche Studiengänge hat das wohl betroffen. Und viele in meiner Generation damals mussten im Grunde komplett neu durchstarten in einer Situation, wo du eigentlich gerade durchstarten wolltest. Und das haben einige tatsächlich auch geschafft. Und manche sind dabei auf der Strecke geblieben. Das muss man einfach auch sehen. Und wenn ich mir heute so die Stimmung in Deutschland anschaue, diese Stimmung in der ehemaligen DDR war alles besser, dann hat das auch damit zu tun, dass wir Menschen haben in der älteren Generation oder aber auch in meiner Generation, die das einfach nicht gepackt haben und die natürlich sich ein Stück weit auch die alte Zeit verklären, weil da war halt alles geregelt. Es war alles klar, wie es läuft.
Von Bonn nach Berlin hat sich der Umzug der Hauptstadt gelohnt, ist unser Thema heute mit der früheren FDP-Spitzenpolitikerin Birgit Homburger, heute tätig beim Deutschen Aktieninstitut, mit Matthias Heine vom Feuilleton der Welt und mit dem früheren Spiegel-Korrespondenten und nun Krimi-Autor Hartmut Palmer. In Bonn war Politik die Hauptsache. Alles war sehr übersichtlich, sehr klein, sehr klar im Regierungsviertel. In Berlin aber sollte die Politik wieder bodenständiger und wirklicher werden. Politik mitten im Alltag. Hat der Umzug, hat der Wechsel der Szenerie die Qualität der Politik verbessert?
Nein, das möchte ich ausdrücklich bestreiten. Verbessert auf gar keinen Fall. Wenn Sie von der Medienlandschaft sprechen, da gibt es schon einen gravierenden Unterschied. Das Bonner Regierungsviertel war, wenn man so will, ein Stadtteil innerhalb der kleinen Stadt. Hier kannte jeder jeden. Hier saßen Journalisten, Lobbyisten, Politiker und Wirtschaftsverbände auf engstem Raum beieinander. Natürlich auch Spione, die auch überall drum liefen. Das war ein Mini-Kosmos. Man musste sich in Bonn eigentlich als Journalist nicht so oft verabreden. Man traf sich einfach auf der Straße und erfuhr im Vorübergehen manchmal mehr als auf einer Pressekonferenz. Das alles habe ich in Berlin in den 20 Jahren, wo ich dann auch in Berlin war, so nicht erlebt. Sondern in Berlin muss man sich verabreden. Da gibt es dann bestimmte Lokale, Borchardt oder Einstein, wo die Journalisten alle zusammen hocken. Aber in Bonn war das besser durchschaubar, besser übersichtlicher und so weiter. In Bonn hatte man Hintergrundkreise, genau wie in Berlin. Aber in Berlin fällt die Regierung eigentlich gar nicht weiter auf. In Bonn war sie schon ein erhebliches Stück dieser Stadt. Und man kann das vielleicht so sagen, die Funktion, die früher die Parlamentarier und die Lobbyisten hatten, hat heute die Telekom und hat heute die Deutsche Post. Der Posttower ist heute das markanteste Gebäude im ehemaligen Regierungsviertel. Die Taxis, die früher in der Heusallee standen, da wo die meisten Kundschaft zu erwarten waren, sind weg. Die sind jetzt alle am Posttower. Daran kann man auch sehen, wie sich das wirtschaftliche Schwergewicht verschoben hat. Und am meisten übrigens litten unter dem Umzug seltsamerweise die Spediteure, denn es gab ein paar Speditionsfirmen in Bonn, die zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt zusammenarbeiteten und die haben ihre ganz wichtige Kundschaft verloren. Aber alle anderen haben im Grunde profitiert.
Der politischen Bühne droht die Gefahr, zum Laufsteg politischer Gefallsucht zu werden, hat damals der damalige Hamburger Oberbürgermeister Ole von Beust gesagt. Ist Berlin schriller, lauter, etwas radikaler in seiner Selbstdarstellung als Bonn? Ich glaube, das kann man so sagen, oder?
Das ist sicher so, aber das ist eben nicht nur, liegt eben sicher nicht nur an Berlin und dem Hauptstadtumzug, sondern das liegt eben an den von mir ja schon mal angesprochenen Veränderungen der Medienlandschaft in den letzten 30 Jahren bis hin zu Minimedien, die es heute im Internet gibt und auf den ganzen digitalen Kanälen, die vor 30 Jahren im Printzeitalter vielleicht als hektografierte, fotokopierte Hefte existiert hätten oder als Zeitschriften für einen kleinen Kreis, die einmal im Monat erschienen werden und die heute alle im Internet sind. Die Schlagzahl Die Erregungsgeschwindigkeit ist mit Sicherheit höher geworden und das liegt nicht nur an Berlin, sondern eben daran, ich will mal so ein Beispiel nennen, für mich war das typisch, die ganze Affäre um den Bundespräsidenten Wulff, die auf Nichtigkeiten letzten Endes aufgebaut war, verglichen mit großen Skandalen der alten Bundesrepublik, Neue Heimat oder alles, was Franz Josef Strauß so jemals am Stecken hatte, die wurde auch deswegen so schnell so hochgejatzt, weil es eben konkurrierende Medien gab, die immer noch neuere Kleinigkeiten, die Vergehen von Herrn Wulff ausgegraben haben, Verstöße gegen irgendwelche geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, die dann Jahre später ja alle sich, wie gesagt, als Nichtigkeiten entpuppten, aber dazu geführt haben, dass ein Bundespräsident zurückgetreten ist deswegen oder aus dem Amt geschieden. Das hat sich sicher verändert und insofern ist dadurch, da würde ich auch sofort Herrn Palmer zustimmen, die Politik ist unter diesen Bedingungen nicht besser geworden, weil sie auch sich von dieser Hysterie und dieser Hektik infizieren lassen hat in vielerlei Hinsicht.
Ja, genau.
Wie soll man das eigentlich irgendwo abblocken? Ich meine, Politik kann das nicht abblocken. Jemand, der in der Politik tätig ist, ist dem auch unterworfen, dass da mit einer unglaublichen Geschwindigkeit Neuigkeiten, Nachrichten, immer neue Wissensstände öffentlich gemacht werden, bei denen man heute auch noch unterscheiden muss, ist es real oder ist es Fake News? Das kommt ja noch dazu, das wird ja immer schwieriger. Und was dazu führt, dass man auch permanent erreichbar ist und auch nicht wie früher. Also ich erinnere mich an Hans-Dietrich Genscher, der noch erzählte, und dann waren wir unterwegs und dann haben wir Nachrichten gehört und im Radio und dann haben wir an der nächsten Telefonzelle angehalten und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, das war aber so und so und ich sage das und das dazu. Und da hatte man natürlich Zeit, irgendwo darüber nachzudenken, sich was zu überlegen. Heute ist ja die Situation eine ganz andere. Mhm. Für all diejenigen, die in der Politik sind, die sind ständig erreichbar. Da ruft einer an und sagt, was sagen Sie denn zu der und der Situation? Und man weiß womöglich von der Nachricht noch überhaupt nichts, weil man sie noch gar nicht gesehen hat, weil man ja auch noch was zu tun hat. Man sitzt ja auch in Sitzungen, man hat ja auch Aufgaben als Parlamentarier, die zu erfüllen sind. Also kurz und gut, das ganze Geschäft ist, glaube ich, für alle Beteiligten nicht einfacher geworden. Es ist schwieriger geworden und das färbt unmittelbar auch auf eine Stimmung in einer Stadt ab, wenn Politik einfach auch so eine zentrale Rolle spielt und zumindest in Berlin-Mitte, das ist ja so ein bisschen, hat das die Funktion wie früher im alten Bonn, auch hier in Berlin-Mitte passiert es mir immer wieder, dass man den Leuten einfach so über den Weg läuft. Also man trifft sich tatsächlich auch auf der Straße, es ist Berlin-Mitte rund um den Reichstag, das Kanzleramt, da wo der Bundesrat sitzt, das ist echt so eine kleine Oase, wo man immer wieder erlebt, dass man einfach Leute auf der Straße trifft und mit denen sprechen kann, so wie es Herr Palmer vorher beschrieben hat aus dem alten Bonn. Das ist vielleicht nicht mehr so intensiv, weil im alten Bonn war es natürlich noch viel enger, klar, aber es ist hier in Berlin eigentlich ähnlich.
Mir lag auch nichts, um das kurz zu sagen. Nichts ferner als Politikbashing mit meiner Hysteriezuweisung. Ich beneide niemanden darum, in diesem Klima und unter diesem Druck heutzutage Politik machen zu müssen. Und ich habe größten Respekt für Leute, die sich dafür noch entscheiden.
Und ich beneide auch keinen Journalisten mehr heute, unter diesen Bedingungen arbeiten zu müssen. Es ist doch so, als wir früher beim Spiegel, wenn wir da eine Spiegelgeschichte recherchierten, hatten wir Zeit. Wir hatten wirklich manchmal wochenlang Zeit, um einem Skandal nachzusteigen. Und wir konnten auch viele Geschichten so lange recherchieren, bis wir sie kaputt recherchiert haben, weil wir nämlich herausgefunden haben, dass das, was am Anfang behauptet worden war, nicht stimmte. Und da wurde es eben nicht geschrieben. Heute ist das kaum noch möglich. Wenn ich mir ansehe, wie heute im Sekunden- und Minutentakt immer neue Nachrichten über den Bildschirm gehen und eine Nachrichtenredaktion muss sich entscheiden, was davon stimmt, die können das doch gar nicht mehr nachprüfen. Und das führt dazu zu einer Entpolitisierung der Berichterstattung und die Entpolitisierung der Berichterstattung führt dazu, dass die Politik insgesamt verächtlich gemacht wird. Und das finde ich im hohen Maße gefährlich für die gesamte Demokratie. Und deshalb finde ich die Entwicklung der Medien, die ist katastrophal. Und das ist nicht so, dass ich jetzt alter Sack sage, das war früher alles besser. Aber früher hatte man mehr Zeit und mehr Gelegenheit, Falschmeldungen zu verifizieren und als solche zu identifizieren als heute. Und ich finde das eine große Gefahr, in der wir ja zurzeit stehen. Und ich möchte jetzt nicht als Cassandra hier auftreten, aber ich sehe die Entwicklung mit äußerster Skepsis.
Nun fällt ja auch Berlin mit allerlei Übertreibungen auf, die man aus Bonn, damals auch eine andere Zeit, keine Digitalisierung, klar, die man damals nicht so kannte. Also ich nehme mal Radikalismen aller Art, Antisemitismus, die schrillen Töne der Postkolonialismus-Debatte. Sogar ehemalige RAF-Terroristen wohnen in Berlin. Und es gibt immer wieder Anlässe, wo man das Gefühl hat, meine Güte, was ist denn bloß in diesem Hexenkessel los? Das können wir uns in der Provinz gar nicht vorstellen, dass die Leute da so aufeinander losgehen. Ist das auch der Beitrag der Stadt Berlin, dass die Dinge etwas ruppiger und unfreundlicher werden?
Das sehe ich nicht so. Ich bin wirklich der Meinung, dass das nichts mit dem Umzug von Bonn nach Berlin zu tun hat, sondern dass das jetzt auch über 30 Jahre hinweg Entwicklungen sind in einer Gesellschaft. Und dieser Antisemitismus, mit dem wir jetzt heute wieder zu tun haben, der Extremismus, den es gibt, das sind ja Entwicklungen, die haben nichts mit dem Umzug zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass die Stadt Berlin an sich da irgendeine Art von Beschleunigung bringt, weil das da über Berlin reingetragen wird in den Rest der Republik. Das sehe ich nicht so. Berlin ist schon so eine Stadt, in der natürlich vieles verschmilzt. Aber wenn man jetzt mal die Entwicklung sich anschaut, dann würde ich sagen, es haben sich einfach etliche Dinge überlagert. Und die sind ja alle schon zur Sprache gekommen, gerade in unserer Diskussion.
Ich finde, vielleicht liegt es in der Tat nicht am Ort, sondern an der Zeit. Bonn hatte die wahrscheinlich glücklichere Zeit als Berlin, weil sich in Berlin die Dinge so beschleunigt haben, wie wir es eben beschrieben haben. Und das hat mit dem Umzug in der Tat, habe ich Frau Homburger vollkommen recht, nichts zu tun. Bonn ist deshalb wegen auch in der Rückschau vielleicht etwas verklärt als diese Zeit in Erinnerung geblieben, wo die Dinge überschaubarer waren, sich allmählicher entwickelten. Auch die Skandale wurden genauer untersucht, bevor sie aufploppten. Das ist heute völlig anders. Und wie gesagt, ich würde heute ungern Journalist sein müssen in diesem Chaos von Mutmaßungen und über hektischen Nachrichten. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass Bonn die glücklichere Zeit hatte, diese Republik.
Das würde ich sofort auch unterschreiben. Ich denke, dass diese Sehnsucht nach Bonn und dass die Verachtung für Berlin hat eben auch damit zu tun, dass, ich würde mal so sagen, um 1980 sicher in vielerlei Hinsicht finanziell, ökonomisch die alte Bundesrepublik relativ gut dastand auf einem Höhepunkt, trotz der Krisen, die es in den 70er Jahren auch schon gab, Ölkrise und dergleichen, die großen Rezessionen gab es damals ja auch. Aber es haben sich für viele Leute, viele Menschen im Lande seitdem Lebensverhältnisse nicht unbedingt verbessert. Also gerade für die Leute des unteren Einkommensdrittels ist es, glaube ich, eher schwieriger geworden in den letzten Jahrzehnten. Das verschiebt sich und überlagert sich, diese ganze Unzufriedenheit mit der Hauptstadt, überlagert sich mit ganz anderen Entwicklungen. Aber Berlin, um das aufzugreifen, was Frau Homburger gesagt hat, ist da auch nicht so besonders. Diese ganzen Phänomene, diese Milieus, die für Berlin so typisch sind, die Sie erwähnt haben, die gibt es ja auch in anderen Städten. Also es gibt diese migrantisch geprägten Parallelwelten. Es gibt diese Öko-Bourgeoisie-Viertel. Die gibt es sogar in einer mittelgroßen Stadt wie meine Heimatstadt Braunschweig im östlichen Ringgebiet. Das ist wie Prenzlauer Berg in vielerlei Hinsicht. Auch da Lastenfahrräder. Das gibt's ja alles. Das sind Entwicklungen, die eben nicht nur in Berlin gelaufen sind. Das ist ja völlig richtig, kann ich nur unterstützen, sondern die mit 30 Jahren Veränderung zu tun haben. Und genauso gibt es auch postkoloniale Studien und diese ganzen neo-geisteswissenschaftlichen Studiengänge, aus denen manchmal vernünftige, aber auch häufig befremdliche Ideen in die Politik und in den öffentlichen Diskurs eingeschleust werden. Die gibt es ja auch nicht nur in Berlin, sondern auch an den größeren Universitäten in der sogenannten Provinz.
Aber das, um da nochmal gerade anzusetzen, das gab es ja davor im Grunde auch schon. Ja. Es gab ja auch immer wieder mal aus bestimmten Milieus heraus Ideen, wo man sich fragen musste, macht das jetzt Sinn oder ist das eine Diskussion wert? Die gab es, glaube ich, zu allen Zeiten. Und wie viel Anteil da eine Stadt hat oder eine Region, ich glaube, das bleibt offen. Ich würde gern einen Punkt nochmal aufgreifen, den Sie gerade gesagt haben. Das Thema Unzufriedenheit und dass es auch Gruppen gibt, die vielleicht auch im Laufe der Zeit da verloren haben. Ja? Aber das hat es auch zu aller Zeit gegeben. Es hat immer Menschen gegeben, die haben in einer Situation für sich persönlich mehr Freiheit oder auch wirtschaftlichen Vorteil gewonnen und andere, die ein Stück weit abgestiegen sind. Das gab es immer. Was mich im Moment stört in diesem Land, und das ist in Berlin auch besonders spürbar, finde ich, ja, ist diese generelle Unzufriedenheit völlig unabhängig von der Frage, ob es einem gut geht oder nicht. Mhm. Diese ständige Genöle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kein Verständnis für. Ich glaube, wir sollten uns auch mal wieder bewusst werden, welche Situation wir in diesem Land haben, wie gut es uns im Grunde geht bei allen Schwierigkeiten, die wir gerade haben und die gelöst werden müssen. Aber im Grundsatz ist die Situation in Deutschland, was die Frage angeht, der demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten, der Freiheit, auch der wirtschaftlichen Situation, insgesamt der sozialen Absicherung der Gesellschaft im Vergleich zu vielen anderen Regionen der Welt, auch zu großen Wirtschaftsnationen.
Frau Homburger.
Vergleichsweise gut.
Sind Sie zufrieden mit Berlin? Sind Sie glücklich in Berlin? Berlin ist keine Hauptstadt wie Rom oder London oder Paris. Es protzt nicht mit Prunk, Glanz und Gloria. Es gibt keine Paraden auf den Straßen. Kann es auch nicht geben angesichts unserer sehr typischen deutschen Geschichte. Aber hat sich dann Berlin zu einer Hauptstadt gemausert, wo Sie sagen können, ja, passt.
Ja,
ja, passt. So einfach. Das freut mich. Das war jetzt eine sehr kurze Antwort. Herr Heine, was meinen Sie denn?
Ja, das stimmt sicher. Frau Homburger hat es ja angesprochen. Nach draußen ist, glaube ich, diese Frage, überhaupt diese Debatte, ob Berlin wieder Hauptstadt werden soll, ist in anderen Ländern wahrscheinlich kaum nachvollziehbar gewesen. Also das ist vielleicht vergleichbar, als ob, die Regierung in Frankreich nach 1944 von Vichy wieder nach Paris ziehen sollen. Wobei ich jetzt nicht Vichy mit Bonn vergleichen möchte. Aber sie das kam denen, glaube ich, ähnlich logisch vor. Und ich meine nur ein Beispiel aus meinem Bereich. Ich war mal Theaterkritiker. Es gibt eine kanadische Fernsehserie, die im Theatermilieu spielt, auf die ich zufällig mal gestoßen bin. Da kommt dann einer, der 2 Jahre lang in Berlin gelebt hat als Theaterregisseur. Der kommt zurück mit den ganzen neuen Ideen, wie ein religiös erweckter neuen Theaterideen, die er dort nach Kanada mitbringt und was die er jetzt durchführen will. Der hat dann Castorf gesehen, Ostermeier und was ist, einer schläft noch in den 90ern, die Serie war um die Nullerjahre rum. Also das ist ein Beispiel dafür, was für eine Metapher im Grunde genommen, inwieweit das mit der Realität zu tun hat, mag jeder selbst beurteilen, Berlin draußen in der Welt für das neue Deutschland geworden ist und inwieweit sich auch dieses mittlerweile in Vergessenheit geratene Schlagwort von der Berliner Republik bewahrheitet hat. Ich habe das mal gegoogelt, das ist interessant mit der Berliner Republik. Ich habe den Eindruck, das ist völlig aus der Mode gekommen, das Schlagwort. Das wurde jetzt zwar mal genannt, aber wenn man so jetzt bei Google News mal nachschaut, wer das noch benutzt, dann finden Sie immer nur die eine Kolumne in der Rheinischen Post, die so heißt. Bezeichnenderweise in Bonn, im Rheinland redet man noch von der Berliner Republik. Aber ansonsten ist dieses Schlagwort interessanterweise so ein bisschen aus der Mode gekommen, je realer die Berliner Republik geworden ist.
Also man kann sich auch durch Gewöhnung normalisieren. Herr Palmer, ist denn Berlin jetzt eine ganz normale Hauptstadt?
Erstens ja und zweitens würde ich sagen, die ganze Debatte, die wir führen, galt ja der Frage, ob sich der Umzug gelohnt habe oder nicht. Man müsste eigentlich fragen, hat sich die Wiedervereinigung gelohnt oder nicht? Und diese Frage kann man auch nur mit einem klaren Ja beantworten. Natürlich hat sich die Wiedervereinigung gelohnt, trotz aller Schwierigkeiten. Und im Gefolge dieser Wiedervereinigung war es logisch, auch die Hauptstadt nach Berlin zu legen, dass es mit Schwierigkeiten verbunden war und die Phantomschmerzen in Bonn heute noch manchmal nachwirken. Es gibt immer noch eine U-Bahn-Station, die heißt Auswärtiges Amt, und das höchste Gebäude steht auf dem neuen Kanzlerplatz, obwohl der Kanzler und das Auswärtige Amt längst weg sind. Also diese Phantomschmerzen bleiben, aber das kann man, glaube ich, kann man verwinden. Und ich bin, wie gesagt, der Meinung, wir müssen aufpassen, dass die Medien die Republik nicht kaputt machen durch ihre Oberflächlichkeit, in der sie zurzeit arbeiten. Und das ist meine größte Sorge, nicht der Umzug.
Noch eine letzte zentrale Frage. Berlin ist ja eine Stadt, die viele Menschen integriert aus unterschiedlichsten Kulturkreisen oder Gegenden. Auch die Rheinländer mussten irgendwie integriert werden, die von Bonn nach Berlin kamen. Es gab plötzlich keinen Karneval mehr und auch sonst sprachen die Berliner ganz anders als dort unten am Rhein. Dann gab es dann noch eine Kneipe, die nannte sich Ständige Vertretung des Rheinlandes, und da traf man sich dann. Mittlerweile fühlen sich die Rheinländer wohl in Berlin? Sie kennen beide Welten, Herr Palmer.
Also es gab natürlich gab es als erstes die Stäf, aber inzwischen gibt es in ganz vielen anderen...
Das war die Ständige Vertretung, genau.
Ständige Vertretung des Rheinlandes am Schiffbauer Dammtheater. Das hat der Bonn-Befürworter und Vorkämpfer Friedel Drautsburg, der in Bonn ein paar Kneipen hatte, hat das sehr schnell erkannt, dass es keinen Sinn macht, in Bonn zu bleiben, wenn sein ganzes Publikum nach Berlin zieht. Also ist er nachgezogen oder vorausgezogen und hat da die Stäf gegründet. Aber inzwischen gibt es Kölsch in ganz vielen anderen Kneipen, auch in Kreuzberg, nicht nur an der Stäf. Insofern hat ein Stück rheinische Kultur auch die Gastronomie von Berlin inzwischen ergriffen. Und die Rheinländer können sich da ganz gut wohlfühlen, ja.
Die Baden-Württemberger auch, Frau Homburger? Ich glaube, die Baden-Württemberger sind eine der größten Migrantengruppen in Berlin.
Das weiß ich nicht mal. Und ganz ehrlich, hat es mich auch nie wirklich interessiert. Weil ich glaube, dass...
Das ist ja auch ein Zeichen von Normalität da, nicht?
Ja, nein, es ist eine Frage, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ja, es gibt immer im Leben neue Situationen. Man kann sie annehmen, man kann was Positives draus machen oder man kann halt mit Ablehnung dem entgegenstehen und dann wird's auch nichts. Ja, und deswegen habe ich die Frage auch nie gestellt, obwohl ich damals für Bonn als Hauptstadt war, als Sitz des Parlaments und der Regierung. Sage ich heute, die Entscheidung ist getroffen worden. Dann ging es drum, die Sachen so zu organisieren, dass sie gut werden. Ich habe das Gefühl, es ist in vielen Bereichen gelungen, in manchen auch nicht. Die haben wir auch angesprochen heute. Und ob man sich hier wohlfühlen kann? Ja, klar kann man sich hier wohlfühlen. Man kann sich überall wohlfühlen, wenn man will und wenn man danach sucht, welche Chancen eine Stadt, eine Umgebung bietet. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich wohne nicht hier voll in Berlin, sondern ich wohne natürlich weiter in Baden-Württemberg, da wo ich herkomme, im Kreis Konstanz. Und ich genieße es auch ein Stück weit, diese beiden Welten zu haben. Auf der einen Seite das Land, den ländlichen Raum, die Ruhe, die Gelassenheit dort. Und auf der anderen Seite das Umtriebige von Berlin, das ich dann immer wieder erleben darf.
Herr Heine, Sie sind ja von Anfang an Berliner gewesen. Hat der Umzug der Hauptstadt nach Berlin das Gemüt der Berliner in irgendeiner Weise erhoben? Sind sie euphorischer geworden oder was hat das mit Berlin gemacht?
Also das Gemüt der Berliner zu erheben, ist wahrscheinlich die schwierigste politische Aufgabe, die sich in den letzten 500 Jahren überhaupt irgendwie gestellt hat. Man neigt hier ja generell zum Nörgeln und zum Quengeln. Es gibt so einen bestimmten Berliner Ton, den ich immer wieder höre von echten Berlinern, die ja auch in der Tat immer seltener werden. Ich wollte nur noch kurz sagen, die Baden-Württemberger sind natürlich nicht die größte innerdeutsche Migrantengruppe, aber doch die Sprichwörter. Man spricht ja überall von den Schwaben in Prenzlauer Berg.
Ich bin Badnerin.
Ja, ja. Aber ich bin Niedersachse. Ich werde auch als Schwabe bezeichnet. Sage ich immer, ich bin mit der einzigen echten Schwäbin von Prenzlauer Berg verheiratet, die aus Heidenheim kommt. Die Schwaben sind sprichwörtlich geworden, wie sie es einst in Osteuropa auch alle Deutschen als Schwaben bezeichnet wurden. Das wollte ich noch mal kurz aufgreifen. Ja.
Von Bonn nach Berlin hat sich der Umzug der Hauptstadt gelohnt. Darüber diskutierten hier im Forum in SWR Kultur der frühere Spiegel-Korrespondent und nun Krimi-Autor Hartmut Palmer, die frühere FDP-Spitzenpolitikerin Birgit Homburger, heute tätig beim Deutschen Aktieninstitut, und Matthias Heine vom Feuilleton der Welt. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.